Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelstudium aus der Reihe des Propheten Jeremia. Wir haben in der ersten Stunde die Berufung des Jeremias betrachtet und wir haben gesehen, dass er eine lange Zeit ein Prophet war. 47 Jahre hat er gedient. Er war sozusagen der letzte Prophet, der in Juda wirkte bis zur Zerstörung Jerusalems. Er war in einer wichtigen Position, in einer wichtigen Verantwortung gestellt worden von seiner Jugend auf. Und wir haben gesehen, mit welchen Worten und mit welchem Auftrag Gott ihn berief und ihn in diese Aufgabe stellte. Wir wollen uns in der heutigen Betrachtung ein wenig das grundsätzliche Problem Gottes mit dem Menschen und besonders mit seinem eigenen Volk sehen. Warum muss Gott Propheten berufen? Warum muss er diesen Propheten eine Drohbotschaft geben? Eine Botschaft, die nichts Gutes verkündigt, wenn es keine Änderung des Wandels der Menschen gibt. Warum überhaupt eine Warnung geben? Warum tut das Gott? Wo liegt letztendlich das Problem? Im zweiten Kapitel des Jeremias, da wird es uns beschrieben und ich möchte es lesen ab 1. Vers im 2. Kapitel. Und das Wort des Herrn kam zu mir und sagte: Geh hin und predige öffentlich in Jerusalem und sage: So sagt der Herr, ich denke an dich zurück als treues, junges Mädchen und liebe Braut, als du mir in der Wüste folgtest, in dem Land, wo man nichts sät. Als Israel dem Herrn heilig war und seine erste Frucht, wer es verschlingen wollte, wurde schuldig und Unglück kam über ihn, sagt der Herr. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob und alle Sippen vom Haus Israel. So sagt der Herr, was haben denn eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir abwichen und den unnützen Götzen nachliefen und so zunichte wurden und nie sagten, wo ist der Herr, der uns aus Ägypten führte und in der Wüste leitete, im wilden, ungebahnten Land, im dürren und finstern Land, in dem niemand durchzog und kein Mensch wohnte. Ich brachte euch in ein gutes Land, damit ihr seine Früchte und Güter esst. Und als ihr hineinkamt, verunreinigtet ihr mein Land und machtet mir mein Erbe zum Greuel. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Und die für das Gesetz zuständig waren, achteten mich nicht. Und die Hirten führten die Leute von mir weg. Und die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnützen Götzen. Darum muss ich noch immer mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, sagt der Herr. Es scheint hier eine Kampfeshaltung zu sein. Es scheint hier, dass Gott mit seinen Kindern ins Gericht gehen muss. Er muss ihnen etwas helfen zu verstehen. Und er äußert sich wie ein Mensch. Er äußert sich in einer Form, dass wir Menschen ihn verstehen können. Und er geht zum Anfang, er geht dort, wo er das Volk Israel aus Ägypten befreit, wo sie alle im Glauben annahmen, das Lamm und die Befreiung, sie strichen das Blut an ihre Türpfosten und wurden in der Nacht der 10. Plage verschont und konnten dann ausziehen. Gott war mit ihnen in der Wüste und vollbrachte große Wunder. Wenn man nur das Durchzug durch das Rote Meer auf trockenem Fuß, wenn man das Manna, das jeden Tag fiel, außer am Sabbat, wenn man all diese Dinge betrachtet, das Wasser, das aus dem Felsen fließt, so war Gott mit ihnen. Und er brachte sie in ein Land. Und jetzt waren sie in dem Land schon einige Hunderte von Jahren. Und was hatten sie gemacht aus dem Land? Er hat gesagt, ihr habt es verunreinigt. Warum passiert das mit dem Volk? Und Gott sagt hier, und es sind sehr berührende Worte, die er sagt, in Vers 5, so sagt der Herr, was haben denn eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir abwichen und den unnützen Götzen nachliefen und so zunichte wurden? Das heißt, Gott sagt, womit war ich ihnen denn nicht gut genug? Habe ich nicht alles ausgeschüttet, was ich hatte? Habe ich meine Güte ihnen nicht bewiesen, Tag ein, Tag aus? Warum sind sie mir untreu? Was ist los mit euch? Was habt ihr an mir Unrechtes gefunden? Was haben die Israeliten Unrechtes an Gott gefunden, dass sie sich abwandten? Und nicht nur ihre Väter, sondern bis zum heutigen Tag, sagte er. Und hier kommt das deutlich hervor in Vers 8. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Das heißt, die Priester haben ihn als erstes verlassen, haben sich als erstes nicht mehr an ihn gewandt. Und die für das Gesetz zuständig waren, das sind auch die Priester, aber das sind auch die Richter und die Könige, achteten mich nicht. Und dann kommen die Hirten, das sind, könnte man auch die Priester oder die Leiter des Volkes sehen, die sich um das Volk kümmern sollten. Die Hirten führten die Leute von mir weg. Und die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnützen Götzen. So, wir haben einen Zustand im Volke Gottes, der nicht angenehm ist. Man wird von Gott in ein Land gebracht, wo er gesagt hat, da Milch und Honig fließt. Und was passiert aus seinem Volk? Was tut das Volk und was tun die Leiter? Des Volkes. Und dann gleichzeitig natürlich das Volk, das sie nachahmt. So, was tun sie? Die Priester als allererstes, wenn wir sie nehmen. Die Priester, sie fragen nicht, wo ist der Herr? Sie kümmern sich nicht um das, was Gott sagt. Dann haben wir die Gesetzeshüter. Sie fragen nicht nach mir. Dann kommen die Gesetzeshüter. Dann kommt das nächste. Die Hirten. Sie bringen das Volk weg von mir. Anstelle, dass sie zu Gott hinführen, als Hirten bringen sie das weg von ihnen. Dann kommen die Propheten und sie bringen auch und weissagen von Baal. Sie weissagen nicht von Gott, sondern weissagen von Baal. So, das ist ein trauriger Zustand, den wir da sehen auf der Tafel. Und da sicherlich als Folge haben wir dann das Volk. Es geht nicht nach Gott, genauso wie seine Leiter, die Gott eingesetzt hat für sie. So, wir haben hier ein Bild, das sich immer wieder in Israel wiederholte. Hin und her gab es mal Priester und Gesetzeshüter und Hirten. Aber letztendlich, im großen Ganzen, musste sich Gott jahrhundertelang mit diesem Volk plagen. Und als erstes fiel Israel und wurde zerstört. Schon einige Jahrzehnte vorher lag das Land kahl und leer. Israel war vernichtet und Juda lernte nichts und nahm das nicht ernst, was mit Israel passiert war. Warum hörten die Menschen nicht auf Gott? Warum gehen sie weg von ihm? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, warum versucht Gott, sie zurückzugewinnen? Warum lässt er sie nicht in ihr Schicksal? Warum schickt ihnen Gott Menschen und Propheten? Warum schickt er ihnen Drohungen oder Konsequenzen für ihr Handeln? Warum lässt er sie nicht so, wie sie sind? Nun, wenn Gott sein Volk nicht gern hätte, und die Frage möchte ich zuerst beantworten, bevor wir die andere Frage schauen, warum das Volk Gott verlässt. Der erste Punkt, den ich anschauen möchte, ist das Handeln Gottes mit dem Menschen. Warum geht er ihm nach? Warum lässt er ihn nicht in sein Schicksal? Nun, es gibt einen Grund, warum Gott dem Volk nachgeht. Er geht dem Volk nach, weil er weiß, dass das Volk, dass der Mensch durch den Irrtum, mit dem er in seinem Herzen geboren ist, leicht verführbar ist. Er ist leicht ablenkbar vom Ziel. Und Gott will ihn nicht seinem Schicksal überlassen, solange der Mensch nicht das ganze Licht empfangen hat über das Wesen Gottes, um ihn zu erkennen und ihm entweder dann treu zu sein oder ihn zu verlassen. So, Gott geht dem Volk nach, weil es sich verirren lässt. Er weiß, wie schwierig es ist in unserem Herzen, die Wahrheit zu erkennen und bei der Wahrheit zu bleiben. Er kennt uns, wie wir gemacht sind. Und deshalb geht er uns nach. Und er versucht uns mit der Methode zu gewinnen, dass wir sein Vertrauen gewinnen, die es geht. So, lasst uns das ein wenig versuchen aufzuzeigen. Weil viele Menschen verstehen Gottes Handeln gerade dann, wenn er sagt, Israel, ich kann dich nicht ungestraft lassen, oder Juda, ich kann dich nicht ungestraft lassen, ich muss eingreifen. Und wir sehen, dass der Jeremia nicht nur gesetzt war, um den Einheimischen das Gericht zu verkündigen, sondern allen umliegenden Völkern, ja, bis zum Ende der Erde galt sein Wirkungskreis und das, wohin er verkündigte. So, es ist also nicht beschränkt nur auf Juda oder auf Israel, die ja schon weg war, sondern es ist ein allgemeines Problem, wie Gott versucht, den Menschen zu gewinnen. So lasst uns das betrachten. Ich möchte das aufzeichnen, damit wir den Blick dafür bekommen, dass Gottes Handeln in der Einladung zur Nachfolge, aber auch im Strafgericht ein liebevolles und gerechtes Handeln ist. So, auf der einen Seite, vielleicht nennen wir das Handeln Gottes. Er hat einmal hier ist die Einladung. Hier ist die Verheißung. Die er gibt dem Menschen, wenn dieser gehorsam ist. Verheißung, wenn Bedingung erfüllt wird. So, Gott lädt den Menschen ein, ihm gehorsam zu sein. Er gibt ihm seine Gesetze und Gebote und sagt, hältst du dich an all dieses, dann wird es dir gut gehen. Nun, Gott hat uns geschaffen. Wir sind Geschöpfe. Damit hat er uns so geschaffen, dass wir einem Gesetz unterordnet sein müssen. Wir können nicht gesetzlos leben. Alles, was Gott gemacht hat, hat er unter Gesetze gestellt. Und auch unser Leben, die Funktionen unseres Körpers und unseres Geistes sind unter Gesetze gestellt. Und nur bei Beachten dieser Gesetze ist das Leben des Menschen garantiert, dass es gut lebt. So, eines der ersten Dinge, die dem Menschen nicht gefallen, weil er im Irrtum ist über sich selbst, dass er ein Geschöpf ist, dass er in einen gesetzlichen Rahmen steht und dass er Bedingungen unterworfen ist, Bedürfnissen unterworfen, denen kann er nicht entfliehen oder sagen, naja, ich kann auch ohne sie. Und Gott hat die Gesetze so gemacht, dass sie die Bedürfnisse des Menschen genau treffen, so wie er den Menschen dafür gemacht hat. So, das Handeln Gottes gegenüber seinem Geschöpf ist eines, das er in einen Rahmen gestellt hat. Und würde der Rahmen des Gesetzes erfüllt sein, würde hier der Mensch gehorsam heißen. Gehorsam den Lebensbedingungen, dann wäre der Mensch nie in einer Gefahr, er wäre nie in einer Krise, er würde wunderbar leben, alle Bedürfnisse befriedigen, er wäre glücklich und zufrieden und würde von einem Glück zum anderen gehen. So hat Gott ihn gedacht, so hat er ihn gemacht. Jetzt durch den Sündenfall kam der Mensch in diesen Irrtum in seinem Herzen und er neigt jetzt nicht mehr dazu, zu sagen, ich bin ein Geschöpf, sondern neigt jetzt dazu, sich selbst zu erhöhen und zu sagen, ich sorge selbst für mein Leben, ich gehöre mir selbst. Und so zieht er sich natürlich dann, wenn es ihm gut geht, von Gott weg. Und erkennt nicht, dass er im Irrtum ist. So, Gott gibt dem Menschen eine Einladung. Und wir können das am Volke Israel wunderbar sehen. Wenn wir im fünften Buch Mose, ich glaube, es ist Kapitel 35, dort hat Gott oder 38, dort zeigt Gott den Menschen, den Volke Israel, den Segen und den Fluch. Und er legt ihnen vor, die Einladung, sagt, das ist der Segen. Wenn ihr nach dem geht, dann verspricht er ihnen, lest euch es mal durch, da bleibt kein Wunsch von dem Herzen des Menschen unerfüllt, was Gott verspricht. Aber es ist nun gebunden, jetzt an die Bedingung, dass der Mensch sagt, okay, ich will diese Bedingungen erfüllen. Gott hat gesagt, erfüllst du die Bedingungen nicht, bist du ungehorsam, dann hat er hier eine Drohung ausgesprochen, eine Konsequenz. Da gibt es eine Konsequenz, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Wenn der Mensch ungehorsam ist. Wird. So, das heißt, Gott gibt eine Einladung und sagt, er verheißt dir alles, was du brauchst, alles, was dem Menschenherz notwendig ist. Aber er weiß und kennt den Irrtum, so will er den Menschen auch gleichzeitig klar machen, solltest du dich verehren und aus dem Gesetz herauskommen, dann werde ich dich trotzdem nicht alleine lassen. Ich werde dir nachgehen mit einer Konsequenz, damit du dir Rechenschaft gibst, dass du gegen dich selbst bist und dich zerstörst. So haben wir also die zwei Handlungsweisen Gottes. Beides sind Liebe und beides sind gerecht. Man könnte fast manchmal meinen, aha, das ist mehr hier die Gerechtigkeit und mehr hier die Liebe. Nein, es ist immer ein Ganzes. Gott geht dem nach, den er lieb hat, und straft den, der sein Sohn ist. Er lässt nicht, so wie er die Kinder Israel nicht gelassen hat, ins Verderben gehen, bevor er sie gewarnt hat, so wird er auch nicht in unserem Leben und in dem Leben seiner Gemeinde heute sich zurückhalten. Er wird etwas tun, damit wir sehen, ob wir richtig sind oder falsch. Nun gibt es Konsequenzen, die natürlich sind für falsches Handeln. Wir können es ganz schnell sehen, dass wenn ich also meine Hand auf den Ofen tue, wenn ich mich verbrenne, dann habe ich direkt eine Konsequenz für mein Tun. Diese Konsequenz kommt sofort. Ich sehe den Schmerz und der Schmerz sagt mir, der Ofen, wenn er heiß ist, ist nicht gut, ihn zu berühren. Es ist gut, einen gesunden Abstand von ihm zu halten, damit du dich selbst nicht verletzt. Wenn wir uns am Ofen verletzen, kämen wir nie auf die Idee und sagen, der Ofen ist das Problem, weil er ist zu heiß. Würden wir? Nein, der Ofen muss heiß sein. Er muss ja was kochen, das Feuer muss brennen. Die Hitze muss heiß sein, damit sie sich verteilen kann und im Raum aufteilt und es angenehm wird. So dort, wo das Feuer ist, ist es nicht gut, die Hand zu tun oder zu nah dran zu sein, sonst wird man verbrannt. Wir würden nicht sagen, oh, wie schlimm ist das Feuer, es hat uns jetzt verbrannt. Wir würden Verantwortung übernehmen und sagen, aha, nächstes Mal werde ich aufmerksam sein, weil ich möchte mir keine Wunden zuführen. Wir lehren unsere Kinder, dass sie Abstand halten von was gefährlich ist. Messer, Gabel, Schere und Licht passt für kleine Kinder nicht. Wir haben all diese Dinge, wo wir unsere Kleinen vor den Gefahren der Selbstverletzung schützen und schützen wollen. So, keiner ist da und sagt, das Feuer ist das Problem, sondern er sagt, ich war nicht aufmerksam. Und vielleicht gibt es ja auch welche, die sagen, das Feuer ist das Problem, aber denen kann man eh nicht helfen dann. So, es ist mein nicht richtiges Handeln, was mich zum Schmerz führt. Ob ich mit dem Hammer beim Arbeiten auf den Finger haue oder mich schneide beim Brot schneiden oder irgendwas anderes, was ich tue, das sind alles Dinge, die trage ich Verantwortung für. Ich werde nicht das Messer nehmen und wegschmeißen und sagen, du schlimmes Messer, dich will ich nicht mehr haben. Und den Hammer werden wir auch nicht wegschmeißen und sagen, der taugt nichts, sondern wir werden sagen, okay, ich hätte besser aufpassen können, damit ich mich nicht verletze. Der Gedanke, den ich ausdrücken will, ist ganz einfach. Es gibt Dinge, wo die Wirkung sofort folgt auf die Ursache. Wo ich etwas Negatives tue und die Konsequenz ist sofort da. Aber es gibt auch Dinge, die wir tun, die nicht sofort eine Konsequenz haben. Wir schlucken was ein, bis das in den Magen geht, bis das aufgenommen wird ins Blut, bis es sich verteilt im Körper, vergeht eine Zeit. So, es gibt auch verzögerte Folgen von direktem Einfluss auf den Körper, von Dingen, die eine böse Ursache, eine böse Folge bringen aufgrund des Brechens eines Gesetzes. Das war das, was mich Gott gelehrt hat in der Medizin. Die Krankheit ist eine direkte Folge eines Brechens eines Gesetzes, des Lebens. Und würde die Krankheit auch sofort kommen, sie kommt sehr häufig sofort, sie kommt nach ein, zwei Tagen, sie kommt ein bisschen verzögert, weil sich das Ganze erst verteilen muss, was übel da geschehen ist. Aber käme die Krankheit und wüsste ich, könnte ich sie genauestens immer verfolgen von Ursache und Wirkung, dann könnte ich sagen, okay, ich kann mich schützen. Aber da der Mensch ziemlich in Unkenntnis ist über die Gesetze des Lebens, versteht er nicht, wenn er krank ist, dass er ein Gesetz gebrochen hat oder an ihm ein Gesetz gebrochen wurde. Aber in den meisten Fällen bricht er das Gesetz, er weiß es aber nicht. So, die Krankheit ist eine direkte Folge des Bruches des Gesetzes. Und sie ist sicherlich eingebaut, so wie im Körper es eingebaut ist, wenn ich mich verbrenne, dass dann, wenn ich was Falsches denke, ich einen Schaden im Körper habe. Das ist eine direkte Konsequenz meines Denkens, wird sich im Körper spiegeln. Früher oder später wird sich da was zeigen. So mit der Krankheit. Die Krankheit ist eine Konsequenz des Brechens des Gesetzes. Sie ist eine direkte Konsequenz. Vielleicht machen wir diesen Unterschied hier, dass wir sagen einmal direkte und indirekte. So, das heißt, eine direkte Konsequenz wird sichtbar sofort oder später, aber sie ist zurückzuführen auf einen Gesetzesbruch. Das finden wir in der Heiligen Schrift, auch hier versprochen die Gesundheit, wenn wir uns an die Gesetze halten. Die Krankheit ist eine direkte Folge, eine Konsequenz, die hat Gott eingebaut als Schutzmechanismus, dass wir erkennen, wir tun was Falsches. Erkennen wir es nicht, kann er uns nicht helfen. Er hat aber Vorsorge getroffen, dass wir es erkennen können, dass wir finden können, wo ist der Grund der Krankheit, wo ist der Grund dieser Konsequenz, warum ich mich verbrenne oder auf den Finger haue, wo auch immer das ist. So, die direkte Konsequenz des Handelns hat Gott eingebaut in unseren Körper. Aber es gibt so viele Dinge, die wir geistig tun, die keinen direkten negativen Einfluss haben auf die Funktion unseres Körpers. Diese Dinge machen uns nicht krank, obwohl sie böse sind. Wie soll uns Gott dort die Konsequenz zeigen? Wie soll er dort zeigen, mein Junge, du machst was Falsches, es tut nicht weh, es fühlt sich nicht schlecht an, es scheint gut zu gehen, wie soll er mir das klar machen? Und da hat er das, was die Bibel so sagt, die Zucht, die Strafe. Dafür gibt es die Rute. Und ihr werdet sehen, im Sprachgebrauch Gottes, wenn man versteht, wie er das meint, dann versteht man ihn gut, weil er nutzt diese Worte in der Bibel, in Jeremia und in den anderen Büchern, damit wir verstehen, die Strafe kommt, weil es keine direkte Folge gibt für das Handeln auf natürlicher Ebene. Lass uns ein Beispiel dafür geben. Gott hatte gesagt, Adam und Eva, wenn ihr essen werdet von der verbotenen Frucht, werdet ihr sterben. Als sie gegessen hatten, beide, sehen sie als erstes die natürliche Konsequenz, der Schutzkleid verschwindet. Sie sehen sich nackig. So, jetzt gäbe es die Gnade nicht, dass Gott eine Lösung gefunden hat, dass sie nochmal eine Chance bekommen, dann wären sie gestorben an dem Tag und das Ganze wäre aus gewesen. Aber Gott ruft sie und dann gibt er ihnen eine Konsequenz. Diese Konsequenz, die er ihnen gibt, ist keine, würde ich sagen, natürliche Folge ihres Handelns. Dass sie aus dem Garten Eden ausgeschlossen werden, ist keine natürliche Folge ihres Handelns. Sie sind also nicht durch ihr Handeln aus dem Garten verschwunden. Nein, Gott musste sie aus dem Garten hinaustun. Es war das Wirken Gottes, das sie aus dem Garten hinaustat. Und er setzte dort vor den Baum des Lebens und vor dem Eingang des Gartens zwei starke Engel auf, weil er wusste, der Mensch jetzt in einem ungehorsamen Zustand wird immer versuchen, etwas zu tun, um wieder reinzukommen. Gott hätte nie einen Engel hinsetzen müssen, hätte dem Mensch gesagt, okay, Herr, du hast mich rausgesetzt, ich will nie mehr rein. Nein, nein. Es gibt Engel, die uns bewachen müssen, weil Satan sich an die Regeln nicht hält. Deshalb hat Gott seine Engel aufgestellt, damit wir geschützt sind, weil der Böse würde jede Chance nutzen, um irgendetwas Böses zu tun, was ihm nicht erlaubt ist, weil er fragt ja nicht nach Erlaubnis. Und wenn er fragt und es ihm nicht erlaubt wird, dann wird er dennoch versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Deshalb muss Gott das Ganze in Schach halten. Durch seine Engel. Und er hält es, weil er hat ja starke Engel, so deshalb existieren wir und können leben, damit wir erkennen, wo die Not ist. So. Gott setzt sie raus aus dem Garten und er verschließt den Garten mit zwei Engeln, und die werden beschrieben mit scharfen Schwertern, damit Adam und Eva und der Rest ihrer Nachkommen fernbleiben. Das ist nicht eine natürliche Konsequenz, das ist eine indirekte Konsequenz, die Gott getan hat, um dem Menschen bewusst zu machen, wohin Ungehorsam führt, damit er ihn ermutigt, wieder gehorsam zu sein. Dass der Adam mit Mühe jetzt sein Brot verdienen sollte, war nicht eine direkte Folge seines Handelns, sondern eine von Gott auferlegte Folge, damit der Mensch erkennt, dass es Sommer und Winter war, dass die Temperatur sich änderte. All diese Dinge folgten aufgrund einer Wirkung Gottes, damit der Mensch sich bewusst wird, er ist ein Geschöpf. Weil jetzt war er ja wie Gott. Jetzt dachte er, ist Gott. Wie soll ihm jetzt Gott klar machen, du bist verirrt in deinem Geist, außer er gibt ihm eine visible, eine erkennbare Grenze für sein Handeln. So das indirekte Vorgehen Gottes, deine sogenannte Strafe, die Zucht, die Route, die er benutzt, ist nicht eine direkte Folge, sondern die führt er herbei, weil es für diese Tat keine direkte Folge gibt im Körper. Man kann das sehen, wenn ein Mensch Ehebruch macht, wenn ein Mensch betrügt und lügt, ja sogar wenn ein Mensch mordet und das mit Freuden tut, mit Genugtuung tut, dann gibt es dafür keine Konsequenz in unserem Körper. Die Konsequenz hat nur der, der nicht mehr lieben kann, weil er betrogen wurde, der bekommt eine direkte Konsequenz durch die Krankheit. Aber der eigentliche Übeltäter einer üblen Tat, einer ungerechten Tat, wird aufgrund dieser üblen Tat nicht krank, weil er in dem Sinne das Gesetz gegenüber dem Körper nicht bricht. Auch wenn er ein moralisches Gesetz bricht. Aber er bricht nicht ein Gesetz, was den Körper krank macht. Deshalb gibt es keine direkte Folge. Also kann ihn Gott mit der Krankheit nicht ansprechen, dass er was Falsches tut. Der, der als Opfer ist und krank wird, der bricht ein direktes Gesetz des Körpers. Den kann Gott ansprechen über den Körper. Aber der, der bewusst sündigt, im Sinne dessen, dass er ausschweifendes Leben führt, so wie Sodom und Gomorra, der seiner Lust nachgeht, da kann er nicht ihm die Konsequenz zeigen, weil er sagt, was mache ich Böses? Als der erste Mann sich zwei Frauen nahm, was macht er Böses? So, es ist nicht offensichtlich für den Menschen das Böse. Wenn jemand, ich sage jetzt mal, den Sabbattritt nicht hält, was macht er offensichtlich Böses? Es gibt keine direkte Folge darauf. Wenn jemand Gott bestiehlt oder nicht bestiehlt mit dem Zehnten oder mit dem Zehnten, es gibt nicht eine direkte Folge drauf. Gott macht die Folge, ich sage es mal indirekt, künstlich, damit ich mir Rechenschaft gebe, dass ich mir selber wehtue. Er interveniert also von außen, um mir zu helfen, die Konsequenz meines Handelns zu erkennen. Das ist keine direkte Folge. Und darum geht's in den Botschaften der Propheten. Die Botschaften der Propheten kommen, um dem Volk die Sünde zu zeigen, die sie tun. Sie brechen das Gesetz, aber es geht ihnen gut. Sie leben in Saus und Braus. Sie haben keine Not. Also warum sollten sie auf Gott hören? Wie sollten sie erkennen, dass sie sich selbst in die tödlichste Gefahr bringen? Sie erkennen es nicht. Und würde Gott es so lassen, dann würde es so sein, dass man am Ende, am Tage des Gerichtes, würden die Leute aufstehen und sagen, Herr, es stimmt. Wir waren und haben deine Gesetze nicht gehalten. Aber hast du uns jemals gewarnt? Bist du uns jemals in den Weg getreten und hast gesagt, mein Kind, der Weg ist falsch? Hätte dann der Mensch nicht eine Entschuldigung für sein Verlorensein? Könnte er nicht sagen, ja, ich konnte nichts dafür, dass ich in Irrtum geboren bin, dass ich eine sündige Natur hatte und ich bin halt der Neigung meines Herzens nachgegangen. Aber es ist mir ja niemand im Weg gestanden. Es hat mich niemand gestoppt. Hat mir niemand angeklopft und gesagt, mein Kind, komm zurück. So, Gott muss handeln in seiner Liebe zum Menschen. Er bietet ihm an und sagt, das Halten des Gesetzes ist das Leben. Ja, Gott hat das so gemacht, weil wir seine Geschöpfe sind. Du bist jetzt in Sünde gefallen und du kennst nicht mehr die Gesetze oder du neigst dazu, sie zu brechen. Du willst dich über Gott erheben. Ja, ich kenne diese Neigung und ich werde dir nachgehen, um dir zu helfen zu sehen, dass das nicht sehr klug ist, was du tust, dass du letztendlich auf deinem eigenen Haupte dann das Ganze hast und dass du erkennst, wie böse du bist, wie verirrt du bist in deinem Herzen. So Gottes Strafgerichte sind ein Eingreifen Gottes, um dem Menschen die Vernunft zu bringen, um ihm zu zeigen, du bist nur ein Geschöpf, du bist an Regeln gebunden, du darfst sie brechen, es gibt keine Gewalt zum Gehorsam. Gibt es nie. Hier, wo die Einladung ist, da ist die Liebe, die 100% Freiheit gibt und nie nachlässt in ihrem Bestreben nach dem Menschen, die das Interesse nie verliert. Hier ist die Konsequenz, wenn man diese Liebe nicht hat. Hier ist die Konsequenz, wenn man das Gesetz bricht. Einmal direkt durch die Krankheit, das bekommen die, die Opfer sind der bösen Taten anderer, weil sie auch selber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber die anderen gehen ja leer aus. Soll man sie ungewarnt lassen? Der Kranke bekommt die Warnung durch seine Krankheit. Ah, ich verbrenne mich, ich tue mir weh. Aber der, der nichts kriegt, soll der nicht auch aus der Gnade Gottes etwas lernen? Deshalb lasst uns das klar machen. Am Ende der Tage, wenn Gericht gehalten wird, wird kein Mensch aufstehen können und Gott einen Vorwurf machen, dass er für ihn nicht alles getan hat, um ihn aus dem Irrtum seines Geistes herauszuholen. Am Ende der Tage, im Endgericht, wird jeder Mensch sehen, dass er allein verantwortlich ist, dass er verloren ist. Und dass alle Anstrengungen Gottes in seinem Leben er abgelehnt hat. Weil Gott kann und wird niemanden zum Guten zwingen. Aber da er kennt unsere Natur, er weiß, ein Kind ist noch im Irrtum und wenn es eine Strafe bekommt, mag es zur Vernunft kommen. Es muss nicht gehorchen, wenn es gestraft wird. Es kann wieder gegen den Willen vorgehen. Es kann sich wieder wehren und ungehorsam sein. So, Gott kommt nicht, um zum Gehorsam zu zwingen. Lasst uns das nicht vermischen. Eltern zwingen ihre Kinder zum Gehorsam, aber das ist nicht göttlich. Gott zwingt niemanden zum Gehorsam, aber er zwingt die Konsequenz dem Menschen auf, damit er erkennt, dass Ungehorsam ihm schadet. Und zwar der Ungehorsam, der keine direkte Folge hat, sodass der Mensch sich Rechenschaft geben kann. Aha, das ist ein falsches Ding, fremd zu gehen oder zu lügen, zu betrügen. Was auch immer es da gibt für Gesetze, die der Mensch bricht und sein Leben dadurch in Gefahr bringt. Der Mensch hat Verantwortung, und zwar voll. Und er hat sie aber dann in dem Sinne für sein Leben und für seinen Tod, wenn er das Licht erkannt hat. Deshalb macht Gott alles, damit der Mensch das Licht erkennt und damit er versteht, okay, es geht um mich, es geht nicht um Gott. Gott sucht den Menschen nicht, weil Gott ihn braucht. Gott bringt kein Strafgericht im Sinne einer Rache, damit er sich beruhigt. Auch wenn das manchmal in so manchen Texten so hervorkommen sollte, ist es nicht so gemeint, weil Gott hat kein Interesse an sich selbst. Er hat nur Interesse, dass es uns gut geht und dass wir, sein Volk, es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir das Leben haben und das in voller Genüge. So lasst uns deshalb, wenn wir die Strafgerichte Gottes anschauen, und es werden hier Strafgerichte angekündigt, die nicht zimperlich sind. Diese Strafgerichte sehen als das Handeln Gottes zur Erlösung des Menschen, aber auch zur Zeigung der Konsequenz, der Menschen klarzumachen, du bist über eine Grenze gegangen, komm zurück. Aber das ganz Schöne ist an der ganzen Geschichte im Jeremia, können wir sehen, dass Gott sein Volk erstmal 20 Jahre warnt, 23 Jahre predigt der Jeremia die Umkehr und Gott tut noch nichts von dem Erfüllen, was der Prophet sagt. Und das könnte man ja auch Gott zu Unrecht zuschreiben, nicht? Sagen, naja, du verkündigst und es geschieht nichts. Ja, weil Gott sagt, ich verkündige und ich kann warten. Vielleicht erkennt der Mensch seine Not. Nein, der Mensch hat sie nicht erkannt. Und so musste Gott nach 23 Jahren die erste Strafgericht bringen, die erste Belagerung Jerusalems, der Städte Judas. Aber sie verlief nicht sehr schlimm. Und die zweite, erst bei der dritten, wurde Jerusalem komplett zerstört. Und all das wäre vermeidbar gewesen. Gott hat ihnen erklärt, wenn ihr euch ergebt in Babylonien und ihr treu seid, wenn der Joachim treu gewesen wäre, geblieben wäre, dem Eid, den er vor Gott geschworen hat, vor dem König, dann wäre Juda und Jerusalem erhalten geblieben, der salomonische Tempel würde vielleicht noch stehen. So, aber es war nicht so. Sie sind wieder abtrünnig geworden, trotz wiederholter Warnung. Was kann dann Gott tun mit solchen Menschen? Wo muss er dann endgültig handeln? Ich will hier noch ein bisschen lesen im Kapitel 2 und dann gehen wir nach Kapitel 25 und dann beenden wir die Stunde heute. In Vers 9, darum muss ich noch immer mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, sagt der Herr. Ich muss mich um Konsequenzen kümmern. Ich muss mit euch ins Gericht gehen. Geht hin in die Inseln Kittim und schaut und sendet nach Kedar und passt genau auf und schaut, ob es dort so zugeht, ob die Nationen ihre Götter auswechseln, obwohl sie doch keine Götter sind. Und mein Volk hat doch seine Herrlichkeit gegen einen unnützen Götzen ausgewechselt. Sollte sich doch der Himmel davor nicht entsetzen und erschrecken und sehr erbeben, sagt der Herr. Das heißt, die Völker da draußen, die wandern nicht von Götzen zu Götzen, die bleiben ihrem Götzen, obwohl er kein Götze ist, treu. Aber mein Volk, das wandelt mal danach, mal danach. Mein Volk bleibt mir untreu. Und er sagt es hier aus voller Verwunderung, sollte sich doch der Himmel davor nicht entsetzen, erschrecken und sehr erbeben, sagt der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ja, das Problem des Menschen ist immer dasselbe. Er vertraut auf sich selbst, er vertraut auf andere, aber er vertraut noch nicht auf Gott. Er versteht nicht, dass er abhängig ist für das Leben, für die Liebe von Gottes Quelle. Weil er in einem Irrtum lebt. Und weil er in diesem Irrtum lebt, versucht Gott, ihm die Konsequenz zu bringen. Und er versucht, ihm zu helfen. Und wir werden das ja noch mehr sehen in diesen Tagen, wenn wir diese Dinge studieren werden, in noch tiefer und noch deutlicher. Wir kommen jetzt zum Kapitel 25, wo Gott sagt in Vers 5, kehrt um, jeder von seinem bösen Weg und von eurem bösen Wesen, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch mit und euren Vätern gegeben hat, immer und ewig bleiben. Seht ihr, wieder die Einladung, wieder die Verheißung. Kehrt um. Es waren 23 Jahre danach, am Anfang des Gericht war noch nicht gekommen. Nebukadnezar, das war das erste Jahr, wo der Nebukadnezar König geworden ist, noch war nichts passiert. Und Gott verheißt ihnen, wenn sie sich bekehren von ihrem bösen Wesen, wenn sie von ihm trinken, wenn ihre Werke andere Werke sein werden, dann werden sie leben. Folgt nicht anderen Göttern, indem ihr ihnen dient und sie anbetet, damit ihr mich nicht durch das Werk eurer Hände erzürnt und ich euch Unglück zufügen muss. Gott muss eingreifen, um sie wach zu rütteln, wie jede Mutter und jeder Vater angreifen muss, um dem Kind die Folgen seiner Handlung zu zeigen, auch wenn es nicht, oder gerade dort, wo es nicht eine direkte Folge gibt im Körper, dass man sie sieht. Aber ihr wolltet mir nicht gehorchen, sagt der Herr, so dass ihr mich sehr wohl erzürnt durch euer Händewerk zu eurem eigenen Unglück. Darum sagt der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und alle Völker aus dem Norden kommen lassen, sagt der Herr, und auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie über dieses Land und über seine Bewohner und über alle die Nationen ringsherum bringen und will sie verbannen und zerstören und zum Gespött und zur ewigen Wüste machen. Und ich werde allen fröhlichen Gesang beenden, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, so dass das ganze Land wüst und zerstört daliegen wird. Und diese Völker werden den König von Babel 70 Jahre lang dienen. So jetzt spricht er das Gerichtsurteil. Jetzt, nachdem sich niemand mehr ändert, jetzt sagt er, ihr werdet 70 Jahre gefangen sein. Aber wir werden sehen, auch danach noch, man hätte nur in Gefangenschaft leben können. Das heißt, man hätte in seinem eigenen Land dienstbar, wäre man dem König von Babel geworden, aber man wäre nicht verschleppt worden. Aber sie haben es nicht wahrgenommen, auch diese Sache hier, sodass dieses ganze Land wüst und zerstört daliegen wird und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Der Herr hätte auch dieses noch verhindert, wie wir sehen werden zur Zeit Zedekias. Sie wären zwar in Gefangenschaft gewesen, aber es wäre nicht wüst geworden. Gott hat, und wenn er seine Gerichtsbotschaft sagt, immer noch Gnade dabei, bis es erfüllt wird, kann sich der Mensch noch überlegen und ändern. Wir werden sehen, wie der Jeremia mit Zedekia spricht, der am Ende ist, wo bei der dritten Belagerung, und er sagt ihm, geh raus und ergib dich, und es wird keinem hier was angetan werden, die Stadt wird am Leben bleiben, der Tempel wird nicht zerstört werden. Geh doch! Aber der Zedekia geht nicht. Und dann wird es alles so kommen. Wenn Gott eine Botschaft gibt, so wie er Ninive gegeben hat, in 40 Tagen wird es untergehen, dann hat er sie nicht gegeben mit dem Ziel, dass er das erfüllt, sondern falls die Menschen sich ändern, er die Gerichtsurteil verschiebt oder gar nicht mehr bringt. Würde der Mensch dann, wenn die Konsequenz angedroht wird, das Ganze kapieren, könnte er noch sehr vieles retten, trotz seines Ungehorsams. Aber der Jeremia schreibt allen anderen Völkern, ihr werdet es ja lesen, hier, er gibt den Wein des Zornes Gottes allen Völkern, und hier finden wir ein Bild für die Endzeit. Hier schreibt der Jeremia nicht nur von seiner Zeit, sondern er schreibt hier in diesem Abschnitt auch von den letzten Tagen, wo auf der Erde die Toten liegen werden, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das ist der letzte Akt bei der Wiederkunft Jesu, wo die Menschen nicht gehorcht haben, wo sie die Frucht, die Konsequenz ihres Handelns tragen müssen und den Zorn des Gottes trinken müssen aus seiner Hand. So lasst uns diese Betrachtung heute zusammenfassen. Es ging mir, dass wir einen Grundsatz verstehen, woher die Gefahr kommt. Die Gefahr liegt in unserem Herzen und sie liegt immer in unserem Handeln des Gehorsams, besser gesagt, im Ungehorsam. Da Gott den Menschen die absolute Freiheit gibt, zu tun, was sie wollen, können sie ihm nur freiwillig dienen. Und da er sie nicht stoppt, wenn sie ihm nicht freiwillig dienen und es zulässt, dass sie all das Böse tun, dann denkt der Mensch, aha, Gott ist gar nicht da, ich kann tun, was ich will, und trennt sich von Gott, er geht seinem eigenen Herzen nach. Und würde Gott dann nicht sagen, ich hole mir den Menschen, ich versuche ihn zu stoppen, ich spreche ihn an. Ja, das Strafgericht kommt nicht, um jemanden zu zwingen, etwas zu halten. Nein, es ist so wie die Verbrennung, die Folge des falschen Handelns. Aber es ist erstaunlich, dass dieses indirekte Handeln Gottes, die Strafe und die Rute von Gottes Seite so viel verlängert wird, so lange hinausgeschoben wird, dass man die Güte Gottes manchmal denkt, wie gut muss er wohl sein? Der Ahab bekehrt sich in Israel, der Manasse in Juda, und Gott bringt das Gericht nicht zu ihren Tagen, obwohl diese Menschen furchtbare böse Sachen getan haben, weil sie sich bekehrten. Nur ein wenig Buße hat schon bei Gott eine enorme Veränderung, dass er sagt, ich sehe die Demütigung an, ich sehe, der Mensch will, kommt aus seinem Irrtum raus, ich will ihm helfen, warum soll ich ihn jetzt noch strafen? Oh, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Im Jeremia werden wir sie noch sehr häufig sehen und sie vertiefen, dass wir erkennen, er straft nicht, weil er will, er muss eingreifen, weil er uns nicht total aufgibt im Sinne dessen, dass er sich um uns nicht mehr kümmert. Und er muss auch eingreifen und das Gericht bringen für die Menschen, die endgültig es nicht wollen, damit die anderen erkennen, wo das hinführt. Und vielleicht lernt einer aus der Erfahrung der anderen, lernt einer aus der Offenbarung Gottes, dass es nicht klug ist, gegen Gottes Gesetz zu handeln, weil man handelt damit gegen sich selbst. Oh, dass wir diese Lektion verstünden. Und dann ging es uns gut. So, lasst uns deshalb die Frage beantworten. Gottes Handeln ist ein gerechtes und ein liebevolles. Es gibt keinen Zwang zum Guten, aber er muss eingreifen, um die Konsequenz zu erzwingen. Die, damit der Mensch vernünftig wird, ob es eine direkte oder eine indirekte Konsequenz ist. Der Mensch muss von seinem hohen Ross, von seinem Stolz, ich bin Gott, herunterkommen. Er muss erkennen, er betrügt sich selbst. Und wenn er das nicht erkennt, trotz der Straftaten, trotz der Konsequenzen, dann wird Gott sagen, du darfst für immer verloren gehen. Aber es wird niemand Gott einen Vorwurf machen können am Tage des Gerichts, dass er nicht alles für ihn getan hat, um ihm die Augen zu öffnen seines Geistes, dass er erkennt, wohin er geht. So, wir müssen uns fragen, sind wir in Gottes Gesetz? Wollen wir ihm in allem gehorchen? Verlassen wir uns auf ihn? Trinken wir von seiner Quelle oder trinken wir von anderen menschlichen Quellen? Der Herr möge uns die Gnade geben, dass wenn wir uns prüfen, dass wir nicht erkennen, oh, ich bin nicht dort, wo ich bin. Aber auch wenn wir erkennen sollten, dass wir noch nicht dort sind, dann gehen wir zur lebendigen Quelle und Gott wird uns annehmen als seine Kinder. Er wird unsere Sünde abwaschen und sie uns wegnehmen und uns vor seinen Thron stellen, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Das ist unser Gott, ein gnädiger und liebevoller. Amen.